Wir wollen am heutigen Karfreitag auf ein Wort aus dem Matthäusevangelium hören, Kapitel 26. Ich lese einmal die Verse 57 bis 68. Die aber Jesus ergriffen hatten, führten ihn zu dem hohen Priester Kaiphas, wo die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgte ihm von Ferne bis zum Palast des hohen Priesters und ging hinein und setzte sich zu den Knechten, um zu sehen, worauf es hinaus wollte. Die hohen Priester aber und der ganze hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn töteten. Und obwohl viele falsche Zeugen herzutraten, fanden sie doch nichts. Zuletzt traten zwei herzu und sprachen: Er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in 3 Tagen aufbauen. Und der hohe Priester stand auf und sprach zu ihm: Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? Aber Jesus schwieg still. Und der hohe Priester sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du sagst es. Doch sage ich euch, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Er hat Gott gelästert, was bedürfen wir weiterer Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. Was ist euer Urteil? Sie antworteten und sprachen: Er ist des Todes schuldig. Da spien sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen: Weissage uns, Christus, wer ist es, der dich schlug? In einer bekannten Zeitung wurde einmal das Passions- und Ostergeschehen dargestellt, und unter den verschiedenen Stationen wurde zunächst ein Bibelabschnitt zitiert, anschließend, was man in der Kirche dazu glaubt. Und als drittes brachte man einige Sätze unter der Überschrift Geschichte. Und mich interessierte nun, ob der geschichtliche Teil mit dem Bibeltext übereinstimmte. Im Großen und Ganzen war das der Fall, aber hier und dort konnte man merken, dass man den biblischen Bericht nicht in allem als historisch einschätzte. Wenn wir solch einen Abschnitt lesen, wie ich ihn gerade vorgelesen habe aus dem Matthäusevangelium zum Passionsgeschehen, dann dürfen wir als solche, die vom Geist Gottes geleitet sind, mit großer Gewissheit davon ausgehen, dass wir es hier zu tun haben mit einem historischen, mit einem geschichtlichen Bericht, und zwar in allen Stücken, absolut zuverlässig. Das gibt unserem Glauben, unserem Vertrauen den nötigen Halt und auch unserem Zeugnis die nötige Kraft. Das ist schon wichtig zu wissen, dass es sich hier nicht um irgendwelche Märchen handelt oder zumindest, dass irgendwelche Dinge hier eingeschoben worden sind, die nicht den Tatsachen entsprechen, die man sich dann irgendwie ausgedacht hat, die man ergänzt hat im Nachhinein, sondern dass das, was hier geschrieben steht, nun wirklich auch so stattgefunden hat. Dazu mal ein Wort aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1. Das ist die Einleitung des Lukas-Evangeliums. Da schreibt Lukas, der Arzt: Viele haben es schon unternommen, Bericht zu geben von den Geschichten, die unter uns geschehen sind, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind. So habe auch ich es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den sicheren Grund der Lehre erfahrest, in der du unterrichtet worden bist. Den sicheren Grund der Lehre, in der du unterrichtet worden bist. Unser Glaube gründet sich also auf das, was Zeugen aus unterschiedlicher Perspektive gesehen und gehört haben. Wie Johannes es auch sagt in seinem ersten Brief, was wir gesehen und gehört haben, das haben wir euch kundgetan, das haben wir euch bezeugt. Und Petrus sagt es in seinem zweiten Brief, wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus. Wir haben es also nicht mit irgendwelchen Mythen, mit irgendwelchen Fabeln, mit Märchen zu tun, sondern mit geschichtlichen Fakten. Das Erste, was wir hier sagen wollen zu diesem Abschnitt, ist, dass Gott auf die Anklagebank gesetzt wird. Wir haben es also hier zu tun mit dem Beginn des Prozesses gegen Jesus und damit im Grunde genommen mit dem Prozess gegen Gott selbst. Die aber Jesus ergriffen hatten, führten ihn zu dem hohen Priester Kaiphas, wo die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Der Mensch setzt Gott also auf die Anklagebank. Und das ist etwas, was sich im Laufe der Geschichte in der Menschheit immer wieder so vollzogen hat, auch im Leben der Einzelnen. Wir neigen von Natur aus alle dazu, Gott verantwortlich zu machen für irgendwelche Missstände in dieser Welt und auch für persönliche Probleme und Schwierigkeiten. Wenn es uns gut geht, versäumen wir das Danken, und geht es uns schlecht, dann setzen wir Gott auf die Anklagebank. Wir brauchen also immer jemanden, den wir verantwortlich machen können für irgendwelche Missstände. Und so sehen wir es hier auch. Der Herr Jesus wird angeklagt. Er, der Sohn Gottes, in dem sich Gott selbst geoffenbart hat, sitzt hier auf der Anklagebank. Ankläger sind nicht Menschen zunächst, nicht Menschen aus der Welt, sondern Menschen aus dem Volk Gottes. Das macht die ganze Geschichte umso tragischer. Pastor Wilhelm Busch erzählt in seinem vielgelesenen Buch Jesus, unser Schicksal, wie er während eines Bergarbeiterstreiks in Essen an einem freien Platz vorbeikommt, und da steht nun jemand auf einer Seifenkiste und hält eine zündende Rede über hungrige Kinder, Ausbeuterlöhne und Arbeitslosigkeit. Und dann sieht er plötzlich Pastor Busch in der Menge stehen. Und er ruft ihn herbei, und Pastor Busch nähert sich. Ha, da ist ja der Pfaffe, so sagt er. Hör mal, Pfaffe, wenn es einen Gott gibt, was ich nicht weiß, aber es kann ja einen geben, dann will ich, wenn ich gestorben bin, vor ihn treten und zu ihm sagen, und dann schrie er, warum hast du zugelassen, dass Menschen auf Schlachtfeldern zerfetzt wurden? Warum hast du zugelassen, dass Kinder verhungert sind und andere das Essen wegschütteten, weil sie zu viel hatten? Warum hast du zugelassen, dass Menschen an Krebs elend dahingesiecht sind? Warum? Warum? Und dann will ich zu ihm sagen, du Gott, tritt ab. Weg mit dir, hau ab. Haben wir es nicht gehört aus dem, was unser Bruder vorhin vorgelesen hat? Weg mit diesem, hinweg mit ihm, kreuzige ihn. Das ertönt bis in unsere Tage hinein. Wir wollen mit diesem Jesus von Nazareth nichts zu tun haben. Eine gewaltige Verblendung. Und diese Verblendung ist hier, in diesem Geschehen, umso größer, als Menschen den Herrn Jesus anklagten, die selbst vorgaben, Gott zu dienen, die also Hüter des Gesetzes Gottes waren. eine totale Verblendung, die über die Führer des Volkes Israel gekommen war. Und dabei wird so recht die Bosheit des menschlichen Herzens offenbar. Wir wollen uns ja auch immer wieder selbst in diesem ganzen Geschehen wiederfinden und wiederentdecken. Das ist ja nicht nur etwas, was damals geschehen ist, sondern das ist ja etwas, was uns heute ganz persönlich anspricht und uns in das Licht Gottes setzen will. Dass wir erkennen, dass wir im Grunde genommen die sind, die Gott und den Herrn Jesus immer wieder auf die Anklagebank setzen und dass wir es sind, deren ganze Bosheit offenbar wird in diesem Geschehen. Nun, es handelt sich um einen total unfairen Prozess, der Jesus hier gemacht worden ist. Zunächst einmal stand das Urteil schon von vornherein fest. Es war im Grunde genommen nur ein Scheinprozess, ein Schauprozess, ein Scheinprozess. Wir lesen bereits in Johannes Kapitel 9, nachdem der Blindgeborene von Jesus geheilt worden war, dass man sich unter den jüdischen Führern einig war, jeden, der sich zu Christus bekannte, also zu Jesus bekannte, auszuschließen aus der Kultgemeinde. Denn die Juden hatten sich schon geeinigt, wenn jemand ihn als den Christus bekenne, der sollte aus der Synagoge ausgestoßen werden. Das war also schon beschlossene Sache. Und dann lesen wir später im Johannesevangelium Kapitel 11, in den Versen 49 folgende, einer aber von ihnen, Kaiphas, der in dem Jahr hoher Priester war, sprach zu ihnen, ihr wisst nichts, ihr bedenkt auch nicht, es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Er wusste nicht, dass er damit eine Weissagung aussprach, und so sagt Johannes hier, das sagte er aber nicht von sich aus, sondern weil er in dem Jahr hoher Priester war, weissagte er, denn Jesus sollte sterben für das Volk. Und nicht für das Volk allein, sondern auch um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Es ist besser also, dass einer für das ganze Volk stirbt. Das sagte er natürlich in einer ganz anderen, in einer bösartigen Gesinnung. Es ging ihm um Machtausübung. Der hohe Priester Kaiphas und alle, die zu ihm gehörten, wollten weder das Volk noch das Land, das heißt also ihre eigene Macht, verlieren. Und somit war, bevor man überhaupt in diesen Prozess, in diese Gerichtsverhandlung hineinging, klar, wie das Urteil aussehen sollte. Also von vornherein ein unfairer Prozess, bei dem man nicht davor zurückscheute, gesetzlose Mittel anzuwenden. Die hohen Priester aber und der ganze Hohe Rat, so heißt es hier, suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn töteten. Die Lüge ist immer wieder eine Hauptwaffe Satans gewesen. Der Satan selbst ist der Vater der Lüge, Jesus hat ihn so bezeichnet. Und es ist immer noch bis in unsere Tage hinein sein Mittel, um zu zerstören, um Menschen gegeneinander aufzubringen oder um Unrecht anzurichten in dieser Welt, im Kleinen als auch im Großen. Wir lesen das schon auf den ersten Seiten der Bibel, dass er die beiden ersten Menschen anlog, indem er sagte, ihr werdet mit Sicherheit nicht sterben, wenn ihr von diesem Baum, den Gott verboten hatte, essen werdet. Ihr werdet mit Sicherheit nicht sterben. Nun, der Vater der Lüge, der Satan, hat in unserer Zeit ganz besonders viel Möglichkeit zu wirken. Das sieht man Mitten hinein in die Gemeinde Jesu wirkt er in dieser Weise und auch in der Welt. Es wird unwahrscheinlich viel gelogen in unserer Zeit. Wir beobachten das, wenn wir in die Zeitung hineinschauen. Wir sehen, wie Politiker unwahr sind, wie sie einfach Lügen verbreiten, schamlos. Und wir sehen, wie das auch in der Gemeinde Jesu oder vor der Gemeinde Jesu keinen Halt macht. Schon in der Vergangenheit ist das so gewesen. Denken wir nur daran, dass man einem Vorreformator namens Johann Hus freies Geleit zugesagt hatte und ihn dann doch auf dem Scheiterhaufen verbrannte. Also überall tut der Satan dieses böse Werk, indem er die Lüge gebraucht und hier auch, indem er falsche Zeugen auftreten lässt, die gegen Jesus aussagen sollten. Ich habe in diesen Tagen noch gelesen, wie das zugeht, dort in der Türkei, wo ja zurzeit der Prozess läuft gegen die Mörder dreier Christen. Einer davon ist ein deutscher Missionar gewesen. Man hat sie auf grauenhafte Art und Weise umgebracht. Jetzt findet der Prozess statt. Und man unterschlägt dabei ganz bewusst Beweismaterial. Man macht aus den Opfern Täter. Das ist eine schreckliche Sache, ein schrecklicher Geist der Lüge dort in der Türkei. Man verdunkelt die ganze Geschichte. Man wehrt sich dagegen, die Dinge wirklich ans Licht zu bringen. Das ist das Werk des Vaters der Lüge. Das ist das Werk des Satans. Hier, so lesen wir, erreichten die Verantwortlichen mit diesem Mittel zunächst einmal nichts. Und obwohl viele falsche Zeugen herzutraten, fanden sie doch nichts. Ihre Zeugenaussagen stimmten nicht überein. Und dann versuchten sie es auf andere Art und Weise. Zuletzt traten zwei herzu und sprachen, er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in 3 Tagen aufbauen. Nun, der Herr Jesus nimmt dazu nicht Stellung. Er schweigt, so heißt es hier. Der hohe Priester stand auf und sprach zu ihm, antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen, aber Jesus schwieg still. Das erinnert uns an das Wort aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 53, wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird, schwieg er, war er still. Hier erfüllt sich also dieses Wort aus dem Propheten Jesaja. Und dann fragen sie ihn ganz unumwunden und direkt. Der hohe Priester sprach zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Es kommt also hier zu einem dramatischen Höhepunkt. Man kann sich vorstellen, dass alle Anwesenden jetzt den Atem anhielten, als der hohe Priester Jesus mit diesen Worten unter Eid stellte. Und alles drängt nun hin auf dieses klare Selbstzeugnis unseres Herrn Jesus Christus. Das ist ja nun auch der Grund gewesen, warum man ihn eigentlich ablehnte, weil er von sich aus sagte, er sei der Messias, er sei der Sohn Gottes. Und einen solchen Messias wollte man nicht. Wir werden gleich noch darauf zurückkommen. Man wollte ihn also nicht als Sabbatschänder verurteilen, sondern als einen falschen Messias. Und nun kommt dieses klare Zeugnis aus dem Munde unseres Herrn Jesus. Jesus sprach zu ihm, du sagst es. Doch sage ich euch, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Und hiermit erinnert Jesus an ein Wort aus dem Propheten Daniel. Ich lese uns dieses Wort einmal aus dem 7. Kapitel, Vers 13. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschen Sohn, und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Die Gesetzesgelehrten wussten natürlich, was Jesus damit zum Ausdruck bringen wollte, wenn er sagte: Von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Denn dieses Wort aus dem Propheten Daniel wurde immer auf den Messias bezogen, der sein messianisches Reich, sein Königreich einmal aufrichten wollte und würde. Ein ewiges Reich. Das war also ein klares Zeugnis aus dem Munde des Herrn Jesus. Das bedeutete nichts anderes als: Jawohl, ich bin der Messias, ich bin der Sohn Gottes, des Menschensohn auf der einen Seite und der Sohn Gottes gleichzeitig auf der anderen Seite. Spricht also hier von seinem Menschsein und von seiner Göttlichkeit. Nun, dass sie Jesus als Messias ablehnten, der hohe Priester oder die hohen Priester, es waren ja mehrere zu jener Zeit, die anderen, die bereits abgetreten waren, gehörten im Grunde auch noch dazu, dass sie Jesus ablehnten, das war die Folge von Äußerungen, die Jesus gemacht hatte schon in der Vergangenheit zu seiner Person. Der Herr Jesus hatte das öfter und immer wieder zum Ausdruck gebracht, dass er der Messias sei. Für sie war er lediglich ein Mensch und letztlich ein Gotteslästerer. Und das wird hier in diesem Geschehen ganz besonders deutlich. Und zu allen Zeiten haben sich Menschen mit der Person des Herrn Jesus Christus beschäftigt. Aber nur wenige konnten dieses Selbstzeugnis des Herrn Jesus fassen, dass er wahrer Gott und wahrer Mensch ist, der Sohn Gottes. Und hier scheiden sich die Geister zu allen Zeiten. Der Autor Klaus Berger hat ein Buch verfasst, in dem er so die verschiedenen Theorien über die Person des Herrn Jesus betrachtet. Da gibt es einen politischen Jesus, da gibt es einen mystischen Jesus. Was man alles aus Jesus gemacht hat in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahrhunderten, ist ganz erstaunlich. Man kommt also zu ganz fantastischen Ergebnissen. Ganz unterschiedlich sind diese Zeugnisse über Jesus. Nur in einem ist man sich einig, dass Jesus eben nicht der Sohn Gottes ist, dass er nicht der Messias ist. Das will man nicht anerkennen. Und das will man bis in unsere Zeit hinein, das wissen wir ganz besonders auch im Volk Israel, nicht wahrhaben. Jesus als der Messias, das ist immer noch Tabu. Bis auf wenige in diesem Volk lehnt man ihn ab als Messias. Nun, das hat natürlich auch eine tiefer liegende Ursache. Wie kommt das eigentlich, dass die führenden Leute im Volk Gottes den Herrn Jesus als den Messias ablehnten? Warum waren sie von vornherein hier festgelegt und wollten ihn unbedingt aus dem Wege schaffen? Warum? Nun, im Grunde ist es ihre selbstgerechte, ihre selbstsichere und heuchlerische Gesinnung, ihre falsche Frömmigkeit, die nicht in Frage gestellt werden sollte. Und genau das tat Jesus ja immer und immer wieder. Er sagt: Bildet euch ja nichts darauf ein, dass ihr Abraham zum Vater habt. Das war es ja immer und immer wieder, bezogen sie sich auf Abraham. Gott kann sich aus diesen Steinen Kinder erwecken, so sagt Johannes der Täufer. Und macht ihnen deutlich, dass sie nicht unter dem Segen Gottes, sondern unter dem Gericht Gottes standen. Das Volk Israel, besonders die Führer dieses Volkes, unter der Androhung des Zornes Gottes. Also ihre Selbstgerechtigkeit, in der sie der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan sein wollten. Sie wollten nicht Sünder sein wie alle anderen auch. Sie wollten das nicht sein, was sie von Grund ihres Herzens waren. Und deshalb wollten sie Jesus nicht als Messias anerkennen. Sie hatten eine ganz andere Vorstellung von dem Messias, eine politische Vorstellung, und vor allen Dingen ging es ihnen darum, dass der Messias, wenn er kommen würde, ihre Macht und ihre selbstsichere Frömmigkeit bestätigen würde. Und im Grunde genommen ist es das bis in unsere Tage hinein, warum Menschen den Herrn Jesus als den Sohn Gottes ablehnen. Weil sie nicht in Frage gestellt werden wollen. Weil sie nicht vor Gott als Sünder, als verlorene Sünder erscheinen wollen. Weil sie im Grunde ihres Herzens selbstsicher sind. Das ist letztlich der Grund, warum Menschen Jesus ablehnen. Das Festhalten an der Sünde und das Festhalten an eigener frommer Leistung. Und so dürfen wir uns nicht darüber wundern, wenn wir auch in unseren Tagen immer wieder und vermehrt auch die Ablehnung spüren gegenüber dem Anspruch des Herrn Jesus als Messias. Die Ablehnung des Evangeliums. Nun war das Urteil gefällt. Er hatte Gott gelästert. Ihr habt es alle gehört. Wir brauchen keine weiteren Zeugen mehr. In der Gegenwart des lebendigen Gottes hat er sich selbst zum Messias und Sohn Gottes gemacht und hat sich damit Gott gleichgestellt. Das war Gotteslästerung. Darauf stand die Todesstrafe. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Er hat Gott gelästert. Was bedürfen wir weiterer Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. Was ist euer Urteil? Sie antworteten und sprachen: Er ist des Todes schuldig. Nun brach also der ganze Hass, der sich bei ihnen angestaut hatte, durch. Besonders sehen wir das hier bei Kaiphas, dem hohen Priester, der sein Kleid zerriss. Und das war dem hohen Priester untersagt. Wir lesen das im dritten Buch Mose, dass der hohe Priester seine Kleider nicht zerreißen durfte. Im Grunde genommen handelt es sich hier auch um eine prophetische Handlung, ohne dass er sich dessen bewusst war. Er tat es natürlich im Zorn, in einem tiefen Hass, der hier zum Durchbruch kam. Aber im Grunde genommen hatte er das damit deutlich gemacht, was dann in lehrhafter Weise später der Hebräerbrief so schön deutlich macht. Der alte Bund ist abgetan. Der alte Bund, in dem die Priester nach der Ordnung Aarons ihren Dienst verrichteten. Abgetan und musste dem neuen Bund weichen, nach der Ordnung mit dem hohen Priester, dem Herrn Jesus Christus, nach der Ordnung, nach der ewigen Ordnung Melchisedeks, wie es der Hebräerbrief sagt. Es hat jemand einmal nachgeforscht, hat ein Buch darüber geschrieben, wie oft während dieses Prozesses, während dieser Gerichtsverhandlung, das Gesetz des Mose übertreten worden ist. 18 Mal. 18 Mal wurde während dieser Gerichtsverhandlung das Gesetz des Mose übertreten. Und das von Seiten derer, die Hüter des Gesetzes waren. Das zeigt die ganze Heuchelei ihres Vorgehens. Die ganze Bosheit ihres Herzens. Zergoss sich nun eine Flut von Hohn und Spott und Verachtung über unseren Herrn. Da spien sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten, einige aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen: Weissage uns, Christus, wer ist es, der dich schlug? Sie trieben also ihren Spott mit ihm. ist ein bewegendes Bild, das wir hier vor Augen haben. Der Sohn Gottes, verworfen, mit Verachtung überschüttet. Wir denken an das Wort aus dem Propheten Jesaja 53. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man sein Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Gott hatte seinen Liebling in die Hände seiner Feinde gegeben. Und als Liebling seines Vaters wurde er hier so zu Schanden. Was können wir dem Ganzen entnehmen? Nun einmal wird uns der Spiegel vor unsere Seele gehalten, denn wir sind von Natur aus nicht besser als diese Menschen, die hier so schändlich an unserem Herrn Jesus Christus gehandelt haben. Wir empfinden das vielleicht nicht so. Und vielleicht ist jemand unter uns, der denkt, also wenn ich dabei gewesen wäre, ich hätte nicht so gehandelt. Ich hätte das doch nicht getan. Ich hätte doch nicht gerufen, ihn weg mit diesem. Oder hätte ihn verspottet oder gar angespuckt. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das getan hätte. Und doch, es ist dasselbe Herz, das in deiner Brust schlägt, dasselbe sündige Herz, wie es auch die Pharisäer und Schriftgelehrten und alle Beteiligten an diesem Geschehen hatten. Dasselbe Herz, das so böse ist, so abgrundtief böse. Und wenn du es nicht empfindest, dann glaub es doch. Glaub es der Heiligen Schrift, denn die Schrift lehrt es, dass dein Herz nicht besser ist als das Herz eines Kaiphas oder all der anderen. Das ist also das Erste. Hier wird uns ein Spiegel vor die Seele gehalten. Wir erkennen daran und darin, wie wir von Natur aus geartet sind, böse durch und durch. Unsere Sünden haben Christus ans Kreuz gebracht. Meine Sünden haben ihn dorthin gebracht. Mein sündiges, kaltes, egoistisches, böses Herz. Nichts anderes. Das ist die eine Seite. Aber eben auch die andere Seite wird hier offenbar. Dass der Herr Jesus diesen Weg gegangen ist, diesen Leidensweg, dass er sich das alles gefallen ließ, dass er bereit war, dann kurze Zeit später am Kreuz zu verbluten, unter unsäglichen Qualen. Nicht nur körperlichen Qualen, sondern auch seelischen Qualen. Denn er trug ja dort den Zorn Gottes. Er kam in die tiefste Finsternis hinein, in die Gottverlassenheit hinein. Dass er das tat er aus Liebe zu dir und zu mir. Als er rief, es ist vollbracht, da hat er auch an mich gedacht, so sagt der Liederdichter. Er starb für dich ganz persönlich. Er greift das heute einmal, ganz neu, dass der Herr Jesus diesen Weg für dich gegangen ist. Und wärst du der einzige Mensch hier auf dieser Erde, er wäre diesen Leidensweg, wie auch immer, aber er wäre diesen Leidensweg für dich gegangen. Er wäre für dich gekommen. Er hätte die himmlische Herrlichkeit verlassen um deinetwillen, weil du so wertgeachtet bist in seinen Augen. Und er starb dort nicht für einen lieben Menschen, sondern für einen abgrundtief verdorbenen Sünder. Für dich hat er das getan. Für dich ertrug er all dieses Unrecht, all die Bosheit des menschlichen Herzens. Für dich ließ er sich ins Angesicht speien. Für dich ließ er sich verspotten. Für dich starb er dann dort am Kreuz als Gotteslästerer. Für dich tat er das. Merkt er das. Lass dir das vom Heiligen Geist tief in dein Herz hineinschreiben. Er tat es für dich. Sag es so. Du tatst es, Herr Jesus, für mich. Und preise und rühme die große Liebe Gottes, die sich dort offenbart am Kreuz auf Golgatha. Und dann vergiss den Vater nicht. Preise den Sohn für seine große Liebe, aber vergiss den Vater nicht, der sein Liebstes für dich gegeben hat, der dem allen zusah und nach dessen heiligem Willen das alles so geschehen ist. So lesen wir es im Propheten Jesaja Kapitel 53. Also wollte Gott ihn so zerschlagen. Dahinter steht Gottes Liebesabsicht mit dir und mit mir. Er musste es tun. Der Vater im Himmel musste das so zulassen. Er musste es so in die Wege leiten. Er musste es tun. Er musste seinen Sohn so zerschlagen, um dich und um mich für alle Ewigkeit zu erretten. Und er hat es getan. Das ist die große Liebe des Vaters. Hier am Kreuz, hier in diesem Passionsgeschehen, schauen wir in das Herz unseres himmlischen Vaters hinein. Denk einmal darüber nach, was das bedeutet, dass Gott dich so lieb hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Für mich, so heißt es in diesem schönen Lied, das wir schon manches Mal hier gesungen haben, für mich gingst du nach Golgatha. Für mich hast du das Kreuz getragen. Für mich ertrugst du Spott und Hohn. Für mich hast du dich lassen schlagen. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann. Doch danken will ich dir dafür. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann. Ich bete dich an. Für mich trugst du die Dornenkron, für mich warst du von Gott verlassen. Auf dir lag alle Schuld der Welt, auch meine Schuld, ich kann's nicht fassen. Herr Jesus Christus, alle Schuld hast du für immer mir vergeben. Du hast mich froh und frei gemacht. Du schenkst mir neues, ewiges Leben. Und sollte nun noch jemand unter uns sein hier, der diese Liebe Gottes in Christus Jesus noch nicht für sich persönlich im Glauben erfasst hat, noch keine Gewissheit der Vergebung seiner Sünden hat, den möchte ich einladen, heute Morgen zu Jesus zu kommen. Zum ersten Mal zu Jesus zu kommen, mit der ganzen Sündhaftigkeit seines Herzens und zu glauben, dass der Herr Jesus dort am Kreuz auf Golgatha für ihn alles, aber auch wirklich alles gut gemacht hat durch sein Blut. Du darfst kommen, so wie du bist. Und er hat gesagt, wer zu mir kommt, wer auch immer, den werde ich nicht hinausstoßen. Amen.